Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.
Send her back. Das sagt euch wahrscheinlich was. Zurück mit euch in eure vermeintlichen Heimatländer, hatte US-Präsident Donald Trump vor ungefähr 2 Wochen gesagt und hat es, ja, besser gesagt, an den Kopf geschmissen. 4 Demokratinnen, die sollen in ihre Heimat zurück, die sollen da ihre Probleme lösen, statt den USA gute Ratschläge zu geben. Ja, das hat er gesagt. Diese 4 Frauen würden außerdem Amerika hassen, seien terroristenfreundlich. Übrigens, 4 Frauen, 3 US-Bürgerinnen, 3 von ihnen sind sogar in den USA geboren. Danach gab es auf jeden Fall eine große Debatte, Trump und Rassismus. Diese Debatte ist wieder mal neu entfacht. Wir haben ja auch gerade eben schon gesagt, heute ist auch wieder ein neuer Fall aufgetreten. Wir nehmen das Ganze zum Anlass, um zu gucken, warum finden seine rassistischen Äußerungen, diese Ausfälle und auch diese Provokationen immer wieder so großen Widerhall. Darüber habe ich gesprochen mit Elisabeth Wehling. Sie ist Sprachwissenschaftlerin und wir haben ganz konkret über dieses Beispiel hier gesprochen. Ich spiele es euch nochmal ab. Dieses Send her back. Was er nicht nur Donald Trump erst gesagt hat, sondern eben bei seinen Wahlveranstaltungen auch alle Menschen, die ihm halt zugehört haben, ihm das entgegengerufen haben. Und deswegen wollte ich von Elisabeth Wehling wissen, warum funktioniert das so gut für Donald Trump und auch für seine Anhänger?
Dieser Ruf Send her back, der funktioniert natürlich aus 2 Gründen für die Anhänger von Trump. Erstens einmal ist da ein Gegenstück zu dem Slogan Lock her up. Das war der Ruf damals im Wahlkampf gegen Hillary Clinton, wo wir uns erinnern auf den Rallies. Es ging immer durch die Menge Lock her up, lock her up. Send her back hat ein und dieselbe grammatikalische Struktur. Das heißt, wir haben bereits eine Art angelerntes Sprechmuster zu dieser Idee. Der zweite Grund, dass das für Trump-Anhänger funktioniert, ist, dass das Konzept schicke sie nach Hause, schickt sie weg, das ja eine stark rassistische Komponente hat, tatsächlich für die Wähler und Wählerinnen funktioniert, die gegebenenfalls eher rassistisch über die Welt denken. Und auch das ist Teil der Wahrheit rund um diesen Ruf Send her back. Und insofern ist auch die Frage, funktioniert es für Trump und wieso, immer eine Frage nach der amerikanischen Gesellschaft. Wie rassistisch ist die Gesellschaft partiell? Welchen systemischen Rassismus sehen wir ökonomisch, politisch, sozial? Und das sind die großen, wichtigen Fragen auch für den anstehenden Wahlkampf.
Eigentlich egal, wo sich Donald Trump äußert, man hat immer das Gefühl, das passiert alles ganz spontan und ungeplant. Das sind teilweise so Ausrutscher, hat man das Gefühl. Ist das wirklich so?
Das ist keinesfalls so. Und ich glaube, wenn wir aus Europa in die USA schauen, dann oftmals verfehlen wir wirklich zu erkennen, dass Trump natürlich in ganz vieler Hinsicht hochstrategisch agiert als Kommunikator. Ich gebe mal ein Beispiel. Wann immer Trump weiß, Mensch, jetzt geht's mir politisch vielleicht ein bisschen an den Kragen und oder ich bringe eine Reform durch, die vielleicht nicht besonders populär ist, dann manövriert er auf Twitter über Social Media den Diskurs in eine Ecke, die ablenkt. Ja, als er zum Beispiel die Steuerreform durchgebracht hat, die ja bis heute die Amerikaner tief in die roten Zahlen geworfen hat, weil sie nicht gegenfinanziert war. Da hat Trump parallel einen Twitter-Krieg angefangen mit Meryl Streep und Robert De Niro und Hollywood-Größen, einfach um abzulenken. Ein Stück weit trifft das auch jetzt zu. Was ist diese Woche geschehen? Diese Woche gab es das Mueller-Hearing, also die Anhörung von Mueller zu der Frage, wie hat sich die Untersuchung rund um Trump und Russia und so weiter entwickelt. So, das ist ein politisch, ich sag mal, enger Moment für Trump. Und also ist es nicht von ungefähr, dass er eine Woche zuvor eine große, große Debatte startet, sozusagen einen Faustschlag lossetzt über Twitter, um Aufmerksamkeit zu ziehen, um zu sagen, diese 4 Frauen sind ein Problem für Amerika und, ne, und send her back etc. etc. Das ist ein Ablenkungsmanöver und das ist nicht das erste Mal, dass wir das sehen bei Donald Trump. Das ist Teil seiner Strategie.
Wenn da solche Ablenkungsmanöver kommen, dann sind die von Donald Trumps Seite aus auch gerne mal persönliche Angriffe. Ne? Wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie Joe Biden nimmt, den Ex-Vizepräsidenten oder die Senatorin Harris. Wie geht Trump da vor?
Trump hat ja, das haben wir sehr schön beobachten können, im Wahlkampf 2016. Da hatte er, und zwar noch in den republikanischen Primaries, also in den Vorwahlen, bei der Frage, wer wird eigentlich Kandidat für die Präsidentschaft der Republikaner, da hat Trump ja ganz systematisch sich von oben nach unten durchgearbeitet. Das heißt, als erstes ging er Bush an, Jeb Bush. Das war der größte Konkurrent für ihn, den hat er erstmal ganz stark angegangen, aus dem Weg geschafft und dann hat er sich runtergearbeitet, Stück für Stück, und zwar je nach Relevanz des politischen Gegners. Etwas ganz Ähnliches macht er jetzt. Was sehen wir? Wir sehen, die Demokraten haben jetzt ihre Primaries. Das heißt, bei den Demokraten wird jetzt entschieden, wer gegen Trump antritt. Wer ist der Stärkste? Joe Biden. Und den Slogan von Sleepy Joe, ja, also dem schläfrigen Joe für Joe Biden, den hat Trump schon lange gesetzt. Wer ist auch ein starker Mitbewerber, eine starke Mitbewerberin? Liz Warren. Und für Liz Warren hat Trump schon vor langer Zeit den Slogan, das Buzzword, wenn man so will, Pocahontas gesetzt. Trump belegt, und er weiß, das funktioniert, potenzielle politische Gegner im US-Präsidentschaftswahlkampf schon jetzt mit Ideen, mit Rufen, mit Slogans, die er dann nachher gut aufgreifen kann, eben weil sie schon längerfristig gesetzt waren. Und jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Sache. Der Slogan Send Her Back, der im Moment sich bezieht auf Ilhan Omar. Dieser Slogan ist natürlich ein potenzieller Slogan, ein potenzieller Running Credo für Kamala Harris. Bisher in den Primaries der Demokraten, in den Debatten, die da geführt werden, sehen wir, dass Kamala Harris sich unglaublich hervortut und durchaus hoch erfolgreich sein kann über die nächsten Monate in diesen Primaries. Und für eine Person wie Kamala Harris ist natürlich der Slogan Send Her Back im Zweifelsfalle, wenn sie denn gegen Trump antreten würde, wunderbar, ich sag mal, zurecht gemeißelt. Und dann ist auch dieser Slogan schon gesetzt und kann auf sie übertragen werden. Denn Kamala Harris hat Wurzeln, hat indische Wurzeln und ist von daher, sage ich mal, wenn man so will, immer auch jemand, den man mit so einem Slogan belegen kann. Und das würde ich zumindest bei Trumps Art und Weise zu kommunizieren nicht ausschließen.
Elisabeth Wehling hört ihr. Linguistin. Ablenkung und politische Gegner schwächen. Das sind schon mal zwei wichtige Komponenten bei der Strategie von US-Präsident Donald Trump. Wir sprechen gleich auch noch darüber, wie wir uns da als Medien am allerbesten aufstellen können. Vorher aber noch mal ein ganz konkretes Thema. In den USA ist ja momentan das Thema Todesstrafe wieder vorne auf der Agenda. Die US-Regierung will erstmals nach 15 Jahren wieder Menschen hinrichten lassen, die nach Bundesrecht verurteilt wurden. Ich wollte von Elisabeth Wehling wissen, ist das jetzt auch Wahlkampf, dieses Thema jetzt nach vorne zu holen und das in die Agenda zu holen und auch in die Medien?
Wenn man sich die Art und Weise anschaut, wie in Amerika Wahlkampf gemacht wird, und das gilt im Übrigen nicht nur für Donald Trump, das gilt für alle, Wahlkampf wird in den USA unglaublich langfristig gemacht. Ehrlich gesagt haben wir seit dem ersten Tag der Amtsübernahme durch Trump einen fortlaufenden Wahlkampf gesehen. Zu diesem langfristigen Setzen von Ideen gehört tatsächlich auch der Ruf nach der Todesstrafe. Trump ist unter anderem ins Amt gekommen, hat auch immer wieder damit geworben, dass wir härtere Strafen brauchen, dass Kriminelle auf eine gewisse Art und Weise dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn Prinzip gelten muss für kriminelle Menschen, im Zweifelsfalle die Todesstrafe eben auch vollzogen werden muss. Das ist etwas, das passt in die klassische, eher republikanische Thematik. Die Demokraten müssen oder können sich jetzt dagegen positionieren, auf welche Art und Weise sie das tun, ob sie damit Erfolg haben. Das wird sich zeigen und das kann wirklich auch ein hartes Thema für die Demokraten werden, denn noch einmal, viele Amerikaner glauben an das Prinzip der Todesstrafe.
Die Strategie von Donald Trump haben wir jetzt analysiert. Wie sollten Medien über rassistische oder populistische Äußerungen berichten? Also soll man da eher so drumherum reden oder soll man die Aussage erstmal zitieren? Im Prinzip gibt man denen ja dann eine Plattform, wenn man es zitiert. Wenn man es nicht macht, versteht man es möglicherweise nicht.
Die große Herausforderung für alle Journalisten, Journalistinnen ist natürlich, dass wenn sie mit beispielsweise rassistischen Äußerungen oder auch sexistischen Äußerungen konfrontiert werden, dass sie zunächst einmal diese Äußerungen als bestehender Teil des demokratischen Diskurses aufgreifen müssen. Ja, na klar. Das bedeutet zitieren, das bedeutet sich mit der Aussage auseinandersetzen. Was es aber nicht bedeuten muss, ist ein Zitat quasi zur eigenen Schlagzeile zu machen. Unter Online-Medien lesen wir oft gar nicht über das erste Drittel eines Artikels notwendigerweise drüber hinweg. Mit der heutigen Medienlandschaft wird natürlich beispielsweise die Schlagzeile, der Titel, die Überschrift ein wahnsinnig wichtiger Moment der journalistischen Kommunikation. Und da tatsächlich ist es immer wieder sinnvoll, sicherlich sich die Frage zu stellen, gehe ich in diesen Titel, in diese Schlagzeile hinein mit einem Zitat oder einer Äußerung, vielleicht gar nicht zitiert, sondern einfach so übernommen, die klar rassistisches oder sexistisches oder ähnliches Gedankengut eben propagiert, hinter dem ich als Mitglied unserer Gesellschaft so nicht stehen mag und kann. Und partiell auch vielleicht zu stark, sage ich mal, zum Thema zu machen und sich ganz daran abzuarbeiten über Tage hinweg, unter einer rassistischen Äußerung beispielsweise, das sind so die Dinge, die man natürlich hinterfragen kann. Wenn ein Politiker, wenn eine Politikerin eine Äußerung tut, dann muss die natürlich aufgegriffen und zitiert werden, aber eben darüber hinaus durchaus auch analysiert und in Kontext gestellt. Und ich glaube, da sehe ich die richtig große Aufgabe. Und ich sage auch ehrlich dazu, das ist nicht immer leicht.
Das ist auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe, aber man muss natürlich auch ganz klar festhalten, zumindest in den USA ist es ja so, Trump hat viele Anhänger und viele seiner Äußerungen, die kommen ja auch bei den Menschen gut an. Wie kann man das gleichzeitig auch berücksichtigen in den Medien?
Das ist ganz genau richtig. Wir haben, wenn wir beispielsweise jetzt auf die USA schauen und auf Donald Trump, dann ist die Herausforderung oder der Sachverhalt rund um den Rassismus viel größer als die Person Donald Trump. Das heißt, sich die Frage zu stellen, ist Donald Trump rassistisch und oder war das eine rassistische Äußerung von Donald Trump? Das ist sicherlich eine spannende, auch eine relevante Frage, aber es ist nicht die Frage, die das größere Problem wirklich aufmacht. Das größere Problem in den USA ist tatsächlich, wir haben dort partiell intensivst systemischen Rassismus, der nach wie vor vorherrscht. Da gibt es viele Beobachtungen dazu, es gibt wunderbare Bücher dazu, es gibt wirklich viel, viel Einsicht auch in diesen bis heute bestehenden Rassismus in den USA. Und diese Gegebenheit der amerikanischen Gesellschaft mit zu debattieren, mit zu beleuchten, das ist sicherlich langfristig eine mindestens so relevante Frage, wie die Frage, ob Donald Trump sich mit dieser Äußerung zum Rassisten gemacht hat und oder man das rassistisch einordnen muss. Das Problem liegt viel, viel tiefer als Donald Trump. Es besteht schon länger und es wird vor allem bei den heutigen Tendenzen auch nach Donald Trump weiter bestehen, wenn nicht bestimmte Punkte immer wieder kritisch aufgegriffen werden, politisch, aber natürlich auch medial.
Sagt Elisabeth Wehling, Linguistin. Und sie hat sich schon sehr, sehr viele Gedanken zu diesem Thema gemacht, die alle in ein Buch gepackt. Könnt ihr mehr drüber lesen, wenn euch das Thema packt. Politisches Framing, wie sich eine Nation ihr Denken einredet und daraus Politik macht, heißt das Buch.
Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.